Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute zu Gast mal wieder hier im Studio Henry Kühnert und Daniel Höpfner, beide von B10 und ja, wie immer sehr kurzweilig, kann ich euch jetzt schon versprechen, hat großen Spaß gemacht. Wir sprechen über Schönheitsoperationen, wir sprechen über Kernfusionsthemen und wir sprechen über eine große News aus dem Einzelhandel, die anknüpft an unser letztes Gespräch. Also deswegen auch das nachzuhören lohnt sich auf jeden Fall. Der Link dazu, also zur letzten Folge, nochmal in den Shownotes. Und ja, jetzt geht's direkt rein ins Gespräch mit Henry Kühnert und Daniel Höpfner. Viel Spaß.
Heute zu Gast
Henry Kühnert, Partner bei B10.
Und
Daniel Höpfner, Partner von B10. B10 ist ein Frühphaseninvestor, der fokussiert auf Berliner Startups in Deep Tech, Robotics und AI-Firmen investiert.
Investments und Exits.
Cool, wieder hoher Besuch hier bei uns im Studio. Henry, Daniel, hi.
Wie immer eine Ehre.
Ja. Genau, wie immer live vor Ort im Raum.
Live vor Ort, das macht mir besonderen Spaß, muss ich sagen. Ja. Und wir haben gesagt, wir knüpfen ans letzte Gespräch, ne? Weil da gab es jetzt eine News. Ich habe an euch gedacht, habe gefragt, ist euer gesamtes Businessmodell auf den Kopf gestellt worden?
Klar, 1000 Inder, da denkt man gleich an uns. Ist ja klar, logisch.
Aber du musst jetzt auch erklären, warum.
Ja? Natürlich, die Headline war, hinter Amazon KI stecken 1000 Inder. Ja, und ja, die News ist, dass wohl, also dass Amazon sein Produkt einstellt im Bereich Self-Checkout und das wohl, weil sie die Technologie wohl nicht so richtig in den Griff bekommen, wie sie das geplant haben und haben halt 1000 Inder, sagt der Bericht, genutzt, die quasi manuell das gemacht haben, was technologisch für Amazon nicht so einfach möglich war.
Hat euch das überrascht?
Ja, schon. Doch, also man muss zwei Sachen dazu sagen. Also erstens, es hat mich nicht überrascht. Warum? Weil du, man nennt es so schön, irgendwie AI with human in the loop. Ja, das ist irgendwie so ein schöner Slang. Weil du brauchst zum Lernen einfach Menschen, die Sachen erklären. Du brauchst halt irgendwie 100.000 Videos, wo du mal eine Flasche Wasser siehst. Ja, und zumindest die ersten 100 Mal musst du der KI sagen, übrigens, das ist die Flasche Wasser und nicht die Kugel und nicht der Laptop und nicht was, sondern das ist die Flasche Wasser. Und irgendwann lernst du immer besser. Das ist dieses Human in the Loop, ne? Du trainierst zusammen das System und das machst du halt mit jedem Produkt, was in diesem Supermarkt ist. Das heißt, das hat mich nicht überrascht. Was halt dann schon erschreckend war, dass eine Firma wie Amazon, die auf jeden Fall natürlich zu den Technologieführern da draußen gehört, nach, ich glaube, 4 Jahren, bei dem vor 4 Jahren angefangen mit der Technologie, es nicht hinbekommen hat, dass die jetzt nicht nur stichprobenähnlich, also 5%, 10% von mir aus das machen, sondern dass die jenseits der 50% immer noch sind, wo die halt mit Menschenmasse ganz schnell die Videos nochmal kontrollieren und dann sagen, passt, der Bon passt, ne? Aber ich bringe nochmal einen Einsatz rein in der letzte Sendung anschließend. Ich kann auch sagen, woher das kommt. Das Problem ist, dass die Margen halt so gering sind, dass du dir halt einfach keine Fehlerquote erlauben kannst. Also du kannst nicht sagen, also weißt du, in Online-Shopping-Bereichen oder in anderen Shopping-Bereichen sagst du, ja, im Zweifel zugunsten des Kunden nimm dein Ding geschenkt, ne? Bei halt irgendwas zwischen 2-4% Marge ist das halt no way, ne? Wenn da ein Käse zu viel drin ist.
Amazon hat halt den Fehler gemacht, den einige Großkonzerne machen. Die haben halt zu viel mit einem Mal versucht. Also sie wollten gleich die eierlegende Wollmilchsau schaffen und wollten den Store bauen, der quasi gar keine Personen mehr benötigt, gar keine Menschen benötigt. So, und unsere These, das haben wir das letzte Mal auch ein bisschen diskutiert, ist ja, in einzelne Use Cases reinzugehen und vielleicht in einer Nische zu starten. Ist ja eh die Grundidee von einem Startup, starte in einer Nische und breite dich dann, wenn du die Nische beherrschst, technologisch und kommerziell, in dem Fall vor allen Dingen technologisch, breite dich dann aus. Ja. Kann man in dem schönen Buch von Peter Thiel nachlesen, Zero to One.
Mega Buch an der Stelle, ne? Muss man immer.
Absolut, absolut. Ne? Für alle, die Interesse haben, ein Monopol zu gründen, sollten sie dieses Buch lesen. Ja. Also auf jeden Fall spannend. Und Amazon hat das halt nicht gemacht. Amazon hat gesagt, wir machen alles mit einem Mal und haben es scheinbar so nicht geschafft. Deswegen, wir glauben da stärker an dieses Use-Case-getriebene Vorgehen.
Genau. Also es kommt ein komischer Satz, die Welt ist noch nicht so weit, ja, aber das in dem Bereich, das dauert noch 3-4 Jahre, vielleicht auch 5, dann ist es weiter. Aber du musst ja sehen, es gibt noch eine andere Firma, die startet Rewe mit 3 Teststores nur aus. Da gibt es von auch einen in Berlin, in der Schönhauser Allee. Ja, über die hat man letztes Mal kurz gesprochen. Also jeder sollte mal, oder jeder, das, der technologisch interessiert ist, kann da mal hingehen. Und was ich aber raten würde, nachher nach Hause zu gehen, um mal den Kassenbon durchzugehen versus dem, was du gekauft hast. Also mir waren da immer Abweichungen bis zu 10% drauf, zu meinen Gunsten. Aha. Ja. Und ich natürlich halt nicht.
Also gibt es auch nur 3 Stores davon.
Genau.
Ja. Und die sind ab morgen übrigens rappelvoll.
Ja. Das ist halt, und eben, das dauert noch einen Augenblick, muss man wirklich sagen. Ja? Also die AI ist gut, die Video-AI wird immer besser. Einzelne Nischen, woran wir hier mit Signatrix immer so arbeiten, glauben wir ganz stark dran. So dieses komplett, und wie ich überwache den Store von, weil du musst ja sehen, vielleicht noch einen Satz dazu, wenn jetzt ein Mensch zum Regal geht, eine Flasche schönen Rotwein rausnimmt und eine Packung Pasta, das einpackt und rausgeht, dann funktioniert das System. Aber wehe, du gehst mit deiner Tochter dorthin, die Sachen reinwirft und du sagst, nee, wir kaufen jetzt nicht irgendwie das 23. Packung Gummibären und du packst sie wieder raus, da kommt das System durcheinander komplett. Ne? 2 Personen, wie gehören die zusammen? Wer packt hier wieder was raus? Wenn du schnell Sachen machst, weil du Freitag Nachmittag irgendwie immer nur nach Hause willst, ja, also der schöne, entspannte Einkauf mit 3 Sachen in den Körbchen in der Hand, wie man es manchmal im Fernsehen sieht, der wird funktionieren. Aber Freitag Nachmittag oder Samstag Vormittag mit Kindern.
Weil sich wahrscheinlich im Supermarkt jeder frei verhält, ne? Also jeder hat so seine anderen Methoden dort, ne? Und man kann es wahrscheinlich gar nicht schaffen, dass man Leute irgendwie so systematisiert von ihren Abläufen her, ne? Wie du das im Online-Shop vielleicht kannst.
Genau. Ja. Also das dauert zumindest noch eine lange Zeit, ne? Ehe du wirklich also mit fehlerfrei das so irgendwie verstehen kannst, ne? Und
ja. Als Amazon damals damit rauskam, ich habe immer gedacht, das ist der Mörder-Move von denen. So, also eine Infrastruktur, so ein quasi ein Betriebssystem für Supermärkte, dann irgendwie geschafft, so sich da reinzusneaken, so als trojanisches Pferd und dann irgendwann zu sagen, die holen wir alle in unsere Prime Umwelt da irgendwie rein, ne? Also dieses Amazon Prime Abo. Ich fand das mega smart. Also hab wirklich gedacht, weil Amazon braucht ja auch diese riesen Wachstumsfelder. Die brauchen ja, Pip Klöckner erzählt immer davon, die müssen entweder den, weiß nicht, Space Tech oder Satellitenfernsehen oder halt eben sowas schaffen.
Ne? Ja, genau.
Ja. Klar. Die brauchen halt, also für den reicht ja nicht ein Milliardenmarkt, sondern die brauchen da irgendwie 10 Milliarden oder 100 Milliarden. Ja, klar. Genau. Also und ich sehe es genauso wie du. Als ich das damals vor 4 Jahren oder so gelesen habe, habe ich gesagt, sehr smart. Die haben die Logistik, die haben die globale Supply Chain, die haben alles, was du brauchst, um da wirklich, aber
zu knechten, richtig.
Genau. Dachte ich, ne? Und eben, du brauchst dann halt wirklich dann keine Menschen mehr. Aber auch das ist sowas. Geh mal in den Rewe-Store in der Schönhauser. Dort wuseln Dutzende Menschen rum. Warum? Weil die natürlich auch alles aufräumen, was du halt irgendwo dann doch wieder hinlegst oder wo du was zur Scheibe. Du brauchst halt Ordnung.
Ja, ja.
Ne? Dieses, was wir gerade machen, dieses schöne Einkaufen. Alles ist super strukturiert, alles ist total sauber. Dann geht das. Aber wir...
Ja, vielleicht für jemanden wie Amazon auch ein richtiger Abturner, wenn sie plötzlich sehen, wie das reale Leben funktioniert. Ja. Ne? Die kommen so aus diesem Online-Shop, wo sie alles im Griff haben.
Ich bin mir sicher, sie haben sich Leute reingeholt, die schon mal in einem Supermarkt waren. Also, ja. Genau, aber diese 1000 Inder nochmal zur Headline, die ist natürlich sehr, sehr Clickbait-mäßig, aber dass du Leute brauchst, die Daten halt, die das System trainieren auf Basis von menschlichen Informationen, ist klar. Mhm. Nur hier ging das halt weit über das hinaus.
Ja. Genau. Mhm.
Gut, dann würde ich sagen, ihr habt ja noch 2 Themen mitgebracht. Das, genau. Ist, ne? Das war jetzt quasi so die Nachklappe vom letzten Mal, aus gegebenen Anlass, finde ich auch super. Genau. Aber wir steigen mal an, ihr habt ja heute sagen wir, 2, so eine schöne Bandbreite, finde ich, ne? Also, von Themen.
Genau, also wir nehmen ein Thema, was man sofort mit uns als erstes assoziiert. Das ist Kalia Academy. Also warum Kalia Academy?
Kalia Labs.
Bei Kalia Labs, genau, ja. Die haben die Kalia Academy, ist für die Ärzte. Es geht um Schönheitsoperationen und Botox und Hyaluronbehandlungen. Und wir haben es aus zwei Gründen gemacht. Erstens, weil es halt mal was anderes ist und trotzdem von Venture finanziert wurde. Und zweitens, weil auch ein Bekannter von uns das mitgegründet hat. Und das ist so ein bisschen, wo wir gesagt haben, man kann da auch mal anrufen, man kann mit denen auch mal reden. Also der Max Renneberg hat das zusammen mit den Konstantin Weil gegründet. Das ist also eine Schönheitsklinik erstmal im ersten Schritt. Ne? Das Interessante ist, was es halt werden kann und wo das hingeht. Ne? Also die Idee ist schon, dass das sozusagen wirklich ausgerollt wird, deutschlandweit, in verschiedensten Standorten. Und man wirklich mit Gesundheit, ich pack's mal bewusst jetzt in den Bereich Gesundheit und Schönheit, dann doch irgendwo Geld verdienen kann. Ne? Also das Problem in Deutschland ist ja, wir zahlen ja nicht für Gesundheit. Ne? Also wir sind überall versichert und wir gehen davon aus, dass irgendwie die Versicherung für alles zahlt. Und wenn sie das nicht tut, dann ist es auch nicht gut nach dem Motto. Und so war auch ein bisschen die Gedanken von den beiden Gründern, die halt überlegt haben, wie kann man denn in diesem Bereich trotzdem Geld verdienen. Und die machen halt, wie gesagt, nicht nur also jetzt ein bisschen Botox, sondern da geht es halt irgendwie auch ganz interessant auch weiter in Richtung Schlafberatung oder Stressbewältigung, Meditation. Also sie wollen es so ein bisschen ganzheitlicher aufziehen und das finde ich irgendwie ganz spannend.
Also generell auch Langlebigkeit ist ja das Thema. Longevity soll dort auch mit ein Thema sein bei dem Angebot, was sie haben. Nochmal ein Satz zum Thema Gesundheit, Krankheit. Also in Deutschland ist es halt so, dass du halt dann was machst, wenn du krank wirst und erstmal kein Geld ausgibst oder wenig Geld ausgibst für Gesundheit sozusagen. Ja. Also vielleicht bei Ernährung noch oder Sport im Gym oder so, aber medizinische Gesundheit präventiv, bevor du krank bist, gibst du typischerweise kein Geld dafür aus. Und ich finde, das hat Max und Konstantin, haben sie gut erkannt, da in eine Nische reinzugehen, für die es doch eine Zahlungsbereitschaft gibt. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass sie nicht nur bei Schönheits-OPs stehen bleiben, sondern halt auch in andere Themen reingehen, ja, dass sie auch wirklich was Richtung echter, in Anführungszeichen, Gesundheit tun. Aber das ist natürlich ein guter Einfallswinkel, um in diesen Healthcare-Markt reinzugehen. Wir haben ja auch eine Beteiligung dort und wissen, dass das ein super schwerer Markt ist, der halt hochreguliert ist, Medizinproduktzulassung sehr lange dauert, sehr konservativ auch ist und der im Moment eben auf Krankheit optimiert ist und nicht auf Gesundheit.
Ich habe so ein bisschen, weil ich Longevity gelesen habe, ne? Wir hatten jetzt gerade ein sehr, sehr cooles Gespräch. Es kommt in den nächsten Tagen raus mit dem Emil Kenziora von Tomorrow Labs. Der hat ja früher Medlanes gemacht. Mhm. Haben wir den gesamten Longevity-Markt mal so einmal mal so Vogelperspektive mal draufgeschaut, weil da passiert ja unglaublich viel. Das sind also die ganzen Superreichen, die da investieren, so von Peter Thiel hatten wir gerade schon oder Christian Angermeier oder Elon Musk und so weiter, die da, oder auch hier Sam Altman ganz groß. Und ich habe aber so das Gefühl, das ist jetzt so ein Trend, so ein Buzzword, was wahrscheinlich auch so ähnlich wie AI so nach und nach auf jedes Gesundheitsstartup so draufgeklebt wird, damit du genau diese Investoren anziehst. Und das, deswegen würde ich das hier an der Stelle nochmal challengen, ob das da wirklich drauf gehört, ne?
Ja, ich meine, Daniel, du hast ja mit Max gesprochen, hat er da was gesagt zum Thema Langlebigkeit? Du hast ja gesagt, irgendwie auch, also Thema echte Gesundheit.
Ja, was ich ganz spannend fand, weil ich auch gesagt habe, also wir kamen auch noch über die Diskussionen, wo ich gefragt habe, ist das denn eigentlich interessant für einen typischen Arzt, der halt eigentlich angetreten ist, ja, um wirklich irgendwie, also wirklich Leid zu heilen und so weiter. Ne? Also ich komme auch gleich zu der Frage nochmal zurück, weil er meinte, ja, das ist halt ganz spannend, weil natürlich auch die Ärzte sich ändern. Ja, also so dieses 80 Stunden Schruppen die Woche, auch die haben irgendwie eine Work-Life-Balance, haben da auch ein anderes Verständnis. Es sind, was er gesagt hat, was auch ganz spannend ist, aufgrund der krassen Zulassungsvoraussetzungen immer mehr junge Damen, ja, die halt Oma und Familie gründen wollen. Also deshalb, die haben kein Problem mit Ärzten und das kommt. Und was da, und das komme ich zu deiner Frage zurück. Ich habe auch gesagt, du, das ist ja eigentlich nur so ein bisschen irgendwie Schönheitsbehandlung. Und er meinte, ja, zwei Sachen. Erstens, ja, das ist so. Aber das ist für viele Leute wichtig für Mental Wellbeing. Ja, also ich glaube, kann man so als so gut aussehender Mann wie ich schwer nachvollziehen.
Das ist sogar kein Videopodcast. Jetzt müssen wir
mal kurz muten, sorry.
Nein, also das kann man, glaube ich, irgendwie noch, da würde es Leute geben, die das viel besser nachvollziehen können, die jetzt halt sagen, ja, es ist mir wirklich wichtig und auch wichtig für mein Wellbeing. Und das Zweite ist, also da hat er mich sogar bekommen, weil ich seit Jahren mit den Zähnen knirsche nachts. Ne? Und er meinte, man kann das zum Beispiel auch mit Botox machen. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich mich ab morgen irgendwie mit Botox behandeln lasse, aber er meinte, das führt dazu, dass du Monate weniger Druck auf den Kiefer hast. Mhm. Ja, oder auch so bestimmte Sachen behandeln kann lassen bezüglich Migräne. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie besser oder anders oder irgendwie darstellen, als es ist. Es ist erstmal Schönheitsbehandlung, aber ich sehe es so ein bisschen wie Henry. Ich glaube, das ist ein interessanter Einfallswinkel, um an Menschen ranzukommen, die Geld für Sachen ausgeben. Und natürlich, also die wollen natürlich auch Sachen verkaufen. Also das muss klar sein, ne?
Das Spannende ist halt hier, das ist ja ein Kettenkonzept. Also es geht ja darum, mehrere Stores zu machen. Und das haben wir noch nicht erwähnt. Wir kennen Max, weil das war früher der Gründer von Kochhaus hier in Berlin.
Ach ja.
Also Kochhaus, ja. Ja, ja. Ein Lebensmittelladen, ja, in dem man auch kochen konnte.
Für mich eigentlich immer HelloFresh Inspirator. Ja. Ja? Mhm. Ja? Also
genau.
Ist ja nur anders abgebaut oder hat ein anderes Konzept verfolgt, ne?
Genau.
So, und hier ist ja die Idee, mit einem Flagship-Store, ich glaube, das in Hamburg, zu starten, oder mit einer Store ist vielleicht falsch, Klinik, ja, mhm. Und das dann auszurollen. So, und auch klar, da gibt es mehrere Wege, die er sich anschaut, wie er sich das vorstellt, entweder halt klassisch die Stores auszurollen oder eben einen Infrastruktur-Play zu machen und zu sagen, hey, ich betreibe bestimmte Infrastrukturkomponenten oder liefere die und gebe das als Franchise-Konzept nach draußen.
Mhm. Ja, oder Software, ne? Also es gab eine Finanzierung, die heißt Moxie, die haben irgendwie 15 Millionen geraced. Das ist so ein bisschen das Betriebssystem für so, also diese, wie nennt man denn das? Diese Schönheitsklinik nennen wir sie vielleicht, ne? Also so Botox-Behandlung, Hyaluron-Behandlung. Das heißt, du hast sozusagen eine Software, damit kannst du dann Leute anschreiben, einladen, Terminmanagement, Nachbehandlung. Mhm. Kannst ihnen sagen, nach 6 Monaten übrigens, jetzt wird die Zeit für die nächste, weil das ist ja auch immer so ein Kettenprinzip. Und die machen die Software dazu, ne? Also auch ganz interessant, ne? Und
was ist da für eine Spezialsoftware? Also ist das so spezialisiert, dass du sagst, das ist
funktioniert? Ich glaube nicht, dass du dort eine Software brauchst, aber ich glaube, das ist so wie bei Software im Fitnesscenter-Bereich. Du hast dann schon irgendwie so eine spezielle Kommunikationsart, so also über verschiedenste Medien, E-Mail, WhatsApp, irgendwie bespielst du das über Instagram. Und ich glaube, da geht so ein Trend hin, dass du so eine Suiten hast, wo du halt so komplett irgendwie da gehen wird. Ne?
Du wirst auch dort sehr spezifische Themen haben. Wir haben damals die Trainer-App für eGym gebaut, vor vielen, vielen Jahren. Grüße an Philipp an der Stelle.
Startup Insider.
Denen geht's auch gut. Die haben wir gerade besprochen hier mit ihrer Übernahme, ne? Die haben in London, glaube ich, oder in UK haben sie das Sportclub, glaube ich, von UK übernommen. Ne?
Und das war auch keine Rocket Science, aber auch diese Trainer haben eine sehr spezielle Sprache, ja, die sie sprechen. Und das muss halt da wiedergespiegelt sein. Das wird ja auch so sein. Hier wird es ein implizites Wissen in der Branche geben und die Ärzte wissen genau, dass das so und so heißt. Das heißt, die Software muss diese Prozesse, dieses implizite Wissen irgendwie abbilden. So, das ist sicherlich technisch keine Rocket Science, aber es muss gebaut werden. Ja? Genau. Und wenn du das, also ich meine, wenn du sowas vom Scratch startest, hast du ja die Chance, gleich alles richtig zu machen und gleich alles so digital zu machen, dass es sinnvoll ist. Und dann zu sagen, hey, diese Software steht jetzt da. Du brauchst natürlich trotzdem eine physische Location. Du brauchst trotzdem Ärzte. Daniel hat ja schon gesagt, vielleicht auch welche, die in Teilzeit das machen. Und zu sagen, dieses Konzept, diese Infrastruktur lizenziere ich jetzt nach draußen, also Software plus, wo muss das Ding gelegen sein, wie finde ich meine Kunden, wie spreche ich die an, was ist das Marketing etc. Das kann natürlich auch spannend sein, um da einen Rollout hinzukriegen, ohne jetzt selbst alle diese Stores selber zu betreiben.
Der Florian Meissner hier jemals Aware, macht ja Aware, heißt es, glaube ich, ne? Genau. Da habe ich auch am Anfang verstanden, war der ursprüngliche Gedanke, man macht selbst Praxen auf. Und jetzt ist es, glaube ich, aber auch eher ein Lizenzthema, wo man versucht, in andere Ärztebeziehungen, Ärzte-Patienten-Beziehungen reinzukommen und distribuiert, glaube ich, so im großen Stil. Dann ist, glaube ich, die Idee, dass man skaliert durch Lizenzierung.
Ja, ich weiß nur, der hat ja seinen ersten Store da irgendwo in Mitte in der Nähe der Rosenthaler aufgemacht. Genau. Ja, das ist grundsätzlich sinnvoll, einen Store mal selber zu machen, dass man selber versteht, wie es funktioniert. Also nur die Software auf der grünen Wiese zu bauen mit Raten.
Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, das ist so ein typischer Weg eigentlich. Ja. Danach aber, und deswegen, weil ihr gerade gesagt habt, es gibt verschiedene Wege jetzt gerade hier. Gefühlt würde ich sagen, man will eigentlich nicht asset-heavy unterwegs sein, oder? Weil das Eröffnen von der Kette klingt für mich schon sehr, sehr teuer eigentlich erstmal, oder?
Du, aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo du auch wirklich gutes Geld verdienen kannst. Ne? Ja. Und wenn du hier bei Kalia Lab raufguckst, siehst du auch, die wollen jetzt nicht der Preisführer sein. Ne? Okay. Und ich hätte es gerade schon so gut angedeutet.
Also Preisführer im Sinne von den niedriger Preis, der niedrige Preisführer.
Sie wollen wirklich also eher sagen, die sind
höherwertig. Qualitätsführerschaft, nicht Preisführerschaft, genau.
Genau, und Das Interessante ist ja, was wir gerade hatten, ne? Also du gehst ja dann schon regelmäßig hin, ne? Ich glaube, wenn du einmal mit sowas anfängst und auch dir das wichtig ist, kannst du natürlich auch dann Abverkauf machen und Upselling. Mhm. Ich glaube, das hört sich deshalb manchmal so ein bisschen komisch an, wo man so zuckt, dass man sagt, das geht einem ja um mich selbst, weißt du? Also mich da irgendwie so behandeln lasse. Ich glaube, bei jedem anderen Produkt würde ich sagen, ja, super, ja, Upsell ist super und irgendwie eine höhere Frequenz ist super. Mhm. Man hat nur dieses Gefühl, wo ich so ein bisschen kurz irgendwie zucke, dass ich sage, muss das sein? Aber ich weiß eben, dass es für viele Menschen halt, für die wichtig ist, ne?
Ich bin nur noch mal hängen geblieben bei Ihnen auf der Preisliste. Da kriegt man halt eine sehr schöne Übersicht über das gesamte Produktportfolio und auch, was sowas kostet. Ne? Zum Beispiel die Fettwegspritze oder Lipolysie heißt das, glaube ich, dann. Ne? Und sowas. Ja. Also das, sag mal, viele, viele Begriffe da aufgetaucht, die ich noch nie gehört habe, wo man aber nicht weiß, ob die jemals in meinem Leben auftauchen sollten. Ja.
Ja.
Ne? Also viel, viel Botox natürlich, ne? Beauty Infusion und sowas. Also who knows.
Aber wir können ja mal gemeinsam hingehen.
Also, Daniel, das ist eine schöne Idee.
Du hast das ausgesprochen und alle haben es gehört. Ja, Mann.
Also, wir machen gerne einen öffentlichen Termin für dich. Ja. Na, dann gucken wir mal, wie groß die Schaulustigen Schadern ist. Ja. Nee, auf jeden Fall, also können wir alles verlinken. Ein sehr großes Produktportfolio auf jeden Fall, was wir haben.
Es ist halt ein spannender Markt, ja. Muss man sagen. Ne? Ich glaube, das ist für uns Deutschen noch irgendwie so ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist ein großer Markt. Ja.
Und habt ihr denn ein Gefühl, also jetzt vielleicht nochmal kurz zu den Produkten, was sind so die Top 3? Man hat ja immer so Blockbuster-Produkte, ne, darunter, also die, wenn man so Pareto drauf gucken würde, wisst ihr das?
Also Botox, ich glaube, es ist schon das Botox und es gibt so einen schönen Begriff, es heißt Baby-Botox, weil es halt eine noch weniger, also eine sehr geringe Menge ist und weil er meinte, es ist halt wirklich so, dass halt die 20- bis 30-Jährigen da hinkommen und irgendwie wirklich sich kleine Falten wegmachen lassen. Warum halt, also er findet das auch komisch, aber es ist halt so.
Ne? Also der Instagram-Filter in real.
Richtig. Ne? Er meinte genau das auch. Es ist wirklich so, dass von Instagram, dass die Suggestion vom Instagram, dass es wichtig ist, Wahnsinn. Kommt halt in diese Welt an. Ne?
Okay, dann gehen wir mal zur echten Welt. Aus der Schönheitswelt gehen wir mal in die echte Welt. Ne? Weil ihr habt noch ein anderes Thema mitgebracht.
Das ist auch die echte Welt.
Ja. Nein, ich wollte es auch gar nicht runterspielen.
Jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung.
Genau, ja,
ganz
andere Richtung. Irgendwas, was überhaupt nicht vorbelastet ist. Aber eigentlich schon. Oh. Fusionsreaktoren.
Ja, also das, ich bin auch immer gespannt, wie wir das als Überschrift runterkriegen. Aber genau, also wir reden über Schönheit und über Fusionsreaktoren heute. Ja.
Und ein bisschen über die Ostsee, habe ich gehört. Ne? Quatsch.
Ja, doch schon ein bisschen. Wir kommen doch gleich zur Ostsee, stimmt, genau. Also wir reden über Proxima Fusion, ein Münchner Startup, welches 20 Millionen Seed, glaube ich, eingesammelt hat. Und da geht es wirklich, wie es heißt, das ist jetzt nicht irgendwie verklausuliert, es geht um einen Fusionsreaktor. Ja, also der Traum der Physik und von verschiedensten Wissenschaftlern seit irgendwie 50, 60 Jahren oder so, lass ich nochmal darüber, wo ich schon forsche und nachdenke, unendliche Energie für quasi kein Geld. Ja.
Genau, also da scheint Deutschland aus irgendeinem Grund prädestiniert zu sein dafür. Also das ist mindestens das zweite große Thema nach Marvel Fusion, was jetzt im Bereich Fusionsreaktoren stattfindet. In den USA gibt es das auch ab und zu mal. Und hier ist spannend, 20 Millionen in der frühen Phase ist cool. Wir haben heute früh nochmal gesprochen mit zwei Partnern von Unternehmertum Venture Capital aus München, die wir gut kennen. Schöne Grüße nach München, die uns auch nochmal ein paar Insights gegeben haben zur Runde und vor allen Dingen, was deren Deal rational ist. Also da war die Aussage einfach, wenn das funktioniert, wird das einfach unser Energiethema lösen. Ja, also wir werden halt immer energiehungriger als Menschheit, das ist klar. Und mit der Umstellung auf oder weg von fossiler Energie müssen wir uns natürlich überlegen, wo kommt die elektrische Energie her. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber Fusionsenergie wäre halt eine CO2-neutrale, saubere Energie, die auch, so wie es scheint, keine radioaktiven Nebenprodukte hat. Ja, und das ist natürlich spannend als Technologie. So, und die gehen auch davon aus, dass durchaus in 10 Jahren das kommerziell schon verfügbar sein kann. Ja, das ist natürlich für den Investor immer spannend. Wie lange warte ich denn, bis das Ding irgendwie durchstartet? Ja, so, und sein Beispiel heute Morgen war DeepMind, glaube ich, ja, hat er genannt. und sagt, ja, also die sind halt auch aus Deutschland gekommen, ganz früh, also die AI-Welle, bevor die AI-Welle losging.
Wirklich? Die meinen aus Deutschland, ja?
Ich glaube, ja. Und wurden dann Google verkauft, können wir gleich nochmal nachgucken. Für 500 Millionen in einer bestimmten Phase, also bevor die AI-Welle richtig losging. Und es kann natürlich sein, dass so ein Thema, was sehr technisch ist, ähnlich wie DeepMind damals, jetzt auch durchstartet mit einem starken Tech-Team und dann relativ früh vielleicht auch verkauft wird. Relativ früh heißt trotzdem jetzt nicht unter 5 Jahren. Ja. Ja. So, das ist natürlich spannend.
Ja, und was ich ja ganz spannend finde und warum wir es eigentlich auch mitgebracht haben, ehrlich gesagt, weil es mal wirklich wieder so ein Thema ist, also wofür auch eigentlich Venture Capital irgendwann mal etabliert wurde. Total, ne? Also für die wirklich großen Fragen, für die großen Wetten. Ne? Also VC, also Venture Capital war ja nicht die Idee, dass man sozusagen den 12. Hundefuttershop oder nichts gegen Hundefuttershops, aber also nur als Beispiel irgendwie finanziert und irgendwie beim Pitch irgendwie schon mal dauernd fragt, wie der Deckungsbeitrag ist. Ne? Also das ist ja eigentlich mal entstanden aufgrund der ganz großen Wetten. Ne? Also damals sowas wie HP, Intel, ne? Apple, also alle, jeder kennt ja die ganzen Geschichten aus dem Silicon Valley, wo du halt wirklich gesagt hast, und das war jetzt gerade auch wie Henny zwischen sagte, ne? Was ist, wenn es funktioniert? What if? Ne? Ja. Also das ist ja die interessante Frage. Ne?
Und
das
dann diese Moonshot-Fragen immer, ne?
Genau. Ja. Ne? Also ist und also gibt es ein paar Fonds, die da wirklich drauf so sich auch so ein bisschen fokussieren. Also what if es wirklich funktionieren sollte und wie groß wird es dann? Und da muss man bei dem Thema halt wirklich sagen, und wenn 20 Jahre sind, aber wenn das funktioniert, dann ist das halt, dann ist es halt nicht eine Milliarden-Company, sondern reden wir wirklich von 10 oder 100 Milliarden. Also man muss ja, also das klingt komisch, vor 20 Jahren hätte es, glaube ich, in den Kopf gefasst, aber heutzutage werden ja Firmen so groß. Ja, also auch Startups, ja. Also, dass du wie sagst, die hatten eine Marktkapitalisierung von denen jetzt der 100 Milliarden. Und das ist schon mal ist schon krass.
Ja. Und gerade in so einem Bereich kann man sich das echt auch vorstellen, ne?
Also total.
Wenn es funktioniert, ja.
Genau.
Ja. Total. Und Energie wird wichtiger und da gibt's auch durchaus die Chance für mehrere Player. Das ist kein Winner-Takes-It-All-Markt. Aber wir haben ja heute früh auch diskutiert, was sind die Risiken, die da noch sind. Und natürlich ist da ein kommerzielles Risiko. Also wie funktioniert das kommerziell überhaupt? Ist ja völlig unklar. Also die Firma wird keinen Euro Umsatz machen. Und es gibt natürlich immer noch ein technologisches Risiko. Also es ist jetzt nicht so, dass das schon klar ist, alles glasklar ist zumindest, was da gemacht wird.
Ich glaube noch, völlig unklar ist das. Also wenn ich mich recht erinnere, ist das Geld, was sie jetzt nutzen. Also sie sagen ja sozusagen, es gibt eigentlich zwei Gründe, warum jetzt auch der Punkt ist, warum man es nochmal versucht. Ja, also man könnte ja fragen, das ist ja nichts Neues. Ne? Also vielleicht noch 2, 3 Worte zu der Firma, die sitzt, und das war nämlich der Witz, warum wir vorhin auch so über diese Ostsee kurz gelacht haben, die sitzt nämlich in Greifswald. Und Henry hat nicht geglaubt, dass Greifswald an der Ostsee liegt.
Doch. Ich habe gesagt, es liegt am Bodden. Und die Norddeutschen wissen, dass ich recht habe.
Also es ist nämlich in der Nähe von dem alten Kernkraftwerk Greifswald. Und da steht sozusagen der Wendelstein, heißt er glaube ich, ne? Wendelstein, Fusionsreaktor. Man mag es nicht glauben, ist der größte der Welt. Muss man auch sagen, dank so ein bisschen natürlich der Vergangenheit von unserer früheren Kanzlerin, ne, die ja Physikerin war, hat sie das auch sehr bewusst stark unterstützt. Und die kommen aus dem Max-Planck-Institut, die haben das sozusagen betrieben, haben dort Learnings gemacht. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Nach dem Motto, why now? Das ist ja auch immer so eine Frage. Man könnte ja auch sagen, es dauert noch 10 Jahre. Mhm. Und die sagen halt eben, also wir haben jetzt, ich habe mal lange getestet, hatten jetzt schon die ersten Läufe, wo es sozusagen funktioniert hat, dass mehr Energie rausgekommen ist, als reingekommen ist. Und vor allem, jetzt wird es halt ganz witzig, auch mit Hilfe der AI, die jetzt wieder so gut ist, dass du halt das Plasma so gut simulieren kannst, dass du jetzt viel bessere Fusionsreaktoren konzipieren kannst. Mhm. Und das zweite mit dem Why Now ist Fortschritte in der Oberflächenbeschichtung, also sozusagen im Material. Das Material ist besser, die Magnete sind besser und die AI ist da. Und das ist so ein bisschen die Wette nach dem Motto Why Now? Also warum man es jetzt doch nochmal versuchen kann und sagt, alles klar, in 10 Jahren, 15 Jahren wird es kommerzialisierbar.
Mir war die Rolle Deutschlands da gar nicht so klar. Ich hatte in der Vergangenheit immer über China gelesen. Da war immer die künstliche Sonne in China, hat irgendwie neue Rekorde gebrochen. Da dachte ich eigentlich, das ist eher ein chinesisches Thema. Ist wahrscheinlich dann hinterher aber trotzdem auch eine Frage des Kapitals, was reingesteckt wird. Wer macht dieses Rennen? Ne? Also deswegen, weil ich gerade sagte, Risikokapital eigentlich hier at its best. Ich glaube, da muss wahrscheinlich in solche Themen muss wahrscheinlich noch viel mehr Kapital reinfließen.
Richtig, Aber wir haben hier noch einen Vorteil. Wir haben natürlich auch viel staatliches Geld, was da reinfließt. Also auch dieses Thema hier hat ja jede Menge staatliches Geld bekommen. Daniel hat es ja eben schon angedeutet mit unserer früheren Kanzlerin. Also wir in Deutschland haben schon eine gute Förderinfrastruktur für solche Hightech, echten Hightech-Themen. Mhm. Ja. Und wir haben zusätzlich auch gute Forschungsinstitute. Und das ist eine gute Kombi, die erstmal dafür sorgen, dass wir in der frühen Phase schon die Sachen erstmal hier haben. Die spannende Frage wird dann, wird es hier auch groß? Das ist die eigentliche Frage. Genau. Wird es hier auch groß? Also, dass es hier eine Keimzelle hat, ist außer Frage. Also wir haben immer noch sehr gute Institute, wir haben Fördergelder. Wir haben jetzt offensichtlich auch Investoren, die bereit sind, in Risiko einzugehen. Mhm. Auch deutsche Investoren, das sind ja auch einige deutsche Fonds jetzt mit dabei. Mhm. Ja, also ich glaube, wer war alles dabei? Ja, also
HTGF Unternehmertum, und Bayernkapital habe ich gesehen.
Also HTGF ist auch super.
HTGF ist dabei, passt ja auch perfekt rein. Der Visionaries Club hier ist dabei. Wir rechnen mal unsere Freunde von Red Alpine aus der Schweiz auch dazu. Also sind auch dabei. Also deswegen ist schon spannend, dass da jetzt viele, sagen wir mal, zentraleuropäische Fonds dort investiert sind. Das ist cool. Jetzt wird die spannende Frage trotzdem sein, wird das denn so weitergehen? Oder kommt dann irgendwann das amerikanische Geld? Und kommt dann irgendwann einfach der Schritt nach USA, weil hier eben die Bedingungen nicht so ideal sind, damit dieses Team auch kommerziell den Durchbruch schafft.
Also das befürchte ich, ne? Also ich befürchte, dass erstens, also 20 Millionen ist ja nett, also nicht falsch verstehen, ne? Das ist viel Geld, aber
für eine Seed-Runde, ne? Also offiziell.
Das stimmt auch, aber ich meine, es gibt amerikanische Player, die haben, glaube ich, irgendwie relativ schnell 500 Millionen aufgenommen, ne? Weil, also, was wir gerade hatten, wenn das ist halt eines der letzten Probleme der Menschheit, ne? Also, wenn du es schaffst, Energie for free zu haben, ich habe da vor Jahren mal so einen interessanten Talk drüber gehört, dann hast du auch automatisch überall sauberes Wasser, weil du halt, sobald du Energie hast, kannst du Wasser pumpen und saubern. Ne? Also, es ist eine ganz interessante Kausalität. So, was ich sagen wollte, ist halt, ich befürchte, wir brauchen dort mehr Geld und da sind wir Deutschen meistens dann so ein bisschen dann irgendwie zurückhaltender. Und ich glaube, was noch viel wichtiger ist, du brauchst die Bereitschaft, dass man das mal testet und nicht totreguliert, bevor es losgeht. Und ich befürchte, wir Deutschen sind bei sowas dann so, dass wir sagen, wir müssen das jetzt uns ganz genau angucken und regulieren, bevor es überhaupt losgeht. Ähnliche Diskussion, wie jetzt gerade losgehen mit der Maschinensteuer auf AI, wo du sagst, lass doch erstmal mal Business machen, lass doch erstmal laufen, dass das mal irgendwie ein bisschen was passiert. Dann können wir das auch gerne besteuern, ne? Und ich befürchte, irgendwie Texas oder irgendein Bundesland der Amerikaner wird dann sagen, hier 250 Millionen, dafür baut er hier das erste Ding hin und ist einfach reines Geschenk vom amerikanischen Steuerzahler. Mhm. Das ist, aber ich will es um Gottes Willen gar nicht hierher unken, ich will so gar nicht herreden, aber.
Mal schauen, wir sind in der frühen Phase. Ja, genau. Ja, wir haben es jetzt gesagt und alle haben es gehört. Also vielleicht macht ja jemand was.
Das können wir Henry, vielleicht mit dem Publikum diskutieren, während Daniel seine Schönheits-OP.
Er hat jetzt schon ein bisschen Druck aufgebaut. Daniel, sorry, auch du hast gesagt.
Ja. Ich brauche das doch gar nicht, sagt meine Frau immer.
Ist jetzt zu spät.
Aber ich finde das auch super, was ihr gerade gesagt habt mit dem Venture Capital, weil ich finde tatsächlich, also ne, wir sehen ja hier ganz, ganz viele Runden im Podcast auch und sowas. Und du hast schon immer das Gefühl, also wenn man das so als Roulette-Spiel betrachtet, ne, du hast viele Venture-Capital-Unternehmen, die eher so hingehen und sagen, rot oder schwarz, also bloß kein richtiges Risiko. Ne?
Genau.
Ja, anstatt dass du jetzt wie hier mal hingehst und sagst, ich setze mal auf eine Zahl und ich glaube dran, das ist die richtige, ob es dann stimmt oder nicht. Aber wenn es die richtige ist, macht es halt Spaß. Ich finde, so muss eigentlich Venture Capital eher sein. Ne? Und diese Safe Bets, das ist fast eher eine Bankgeschichte, finde ich.
Wobei Safe Bets im Venture Capital, das ist schon selten.
Aber E-Commerce habt ihr gerade angesprochen, das wäre für mich so ein Ding. Ne? Hundefutter 10-mal, also da, das ist sehr, oder auch SaaS-Unternehmen sind oft so ein bisschen sehr predictable irgendwie. Ne?
Ja, wir haben vorhin kurz diskutiert, Daniel und ich, im Vorgespräch und haben gesagt, hey, als Intel damals finanziert wurde, irgendwann in den 70ern oder so, da haben sich wahrscheinlich alle einen Kopf gefasst, haben gesagt, jetzt wird irgendwie eine Firma finanziert, die lötet hier irgendwelche Leiterplatten zusammen und nennt das Chips, keine Ahnung, und Transistoren und die sind riesig. Wozu? Für die 5 Computer, die es hier gibt, was soll denn das eigentlich? Ja. So, also, und da sind wir hier eigentlich ein bisschen weiter. Also ich glaube, die Sinnhaftigkeit von so einem Energiethema, die ist außer Frage. Ja. So, das Kommerzielle ist noch unklar und technologisch ist unklar, aber das war bei Intel damals auch so. Das war kommerziell unklar und technologisch, also war das höchstwahrscheinlich unklar. Ja, insofern, vielleicht ist das ja unser Intel-Moment.
Ja. Und da schließt sich der Kreis schön, und Intel hat hier auch investiert. Ja, also
ah, ja?
Ganz
cool.
Ja,
das
habe ich Ignite ist damit drin, also von daher.
Ah ja, schön. Spannend, ne? Ja, es ist schon, also ich finde das super, wirklich. Ich finde das wirklich super, dass es so eine echte Venture-Runde ist, wo du halt wirklich sagst, und also erstens ist das eine super Technologie, wir können sehr stolz sein, dass wir die in Deutschland haben, aber jetzt wollten es vor allem auch mal wieder mal allen so uns irgendwie zurückrufen, was eigentlich dieses Ziel von diesem Venture eigentlich ist, ne? Dass es da schon um große Wetten geht. Und ich meine, ich will jetzt nicht zu theatralisch werden, es ist natürlich auch sehr nett, wenn die Welt ein bisschen besser wird dabei. Mhm. Ja.
Und das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, ne? Ja, oder? Oder müssen wir, haben wir was vergessen? Weil ich finde, das kann man eigentlich stehen
das
lassen.
Das können wir stehen lassen. Besser wird's nicht.
Besser wird's nicht. Hey, dann vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Und Daniel, wir posten den Termin dann auf LinkedIn, glaube ich, ne? Ja. Publikums. Shit. Cool. Lieben Dank, ne?
Bis zum nächsten Mal.
Danke, Jan. Ciao. Ciao.
Investments und Exits. Das war das Gespräch mit
Henry Kühnert, Partner bei B10.
Und
Daniel Höpfner, Partner von B10.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.